Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.
Am Mittwoch, der 3. Januar 2018. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und erstmal ein frohes neues Jahr euch allen, wenn man das am 3. noch wünschen darf, irgendwie. Natürlich auch unseren beiden Studiogästen heute Abend erstmal ein frohes neues Jahr. Wie immer haben wir euch zwei interessante Gäste aus dem Umfeld des SV Waldhof mitgebracht. Unsere Gäste am heutigen Abend sind zum einen der Cheftrainer der zweiten Mannschaft, Peter Brandenburger. Hallo Peter.
Hallo, auch von mir ein frohes neues Jahr.
Und zum anderen ein alter Bekannter hier beim SV Waldhof, den die meisten vermutlich kennen würden, der Co-Trainer, spielende Co-Trainer beim SV Waldhof 2, Dennis Franzin. Hallo Dennis.
Hallo, auch von mir, frohes neues Jahr.
Gut, wie immer verbringen wir mit den beiden hoffentlich eine interessante Stunde bis 21 Uhr. Wir haben viele Fragen mitgebracht, ihr habt viele Fragen gestellt und ich hoffe, der Carlo hat jetzt auch schon die erste Frage vorbereitet.
Ja genau, die geht an den Dennis. Und zwar, die meisten dürfen noch kennen, der hat 1,5 Jahre für uns in der Regionalliga gespielt, ist dann zu Mainz 2 in der Saisonhälfte gewechselt, glaube ich. Ne? Genau, da würde mich einfach interessieren, das sind vielleicht mehrere Fragen auf einmal, aber die kann man, glaube ich, ganz gut abhandeln. Das wäre zum einen, wie war die Zeit für dich bei Mainz 2 dann vor allem? Hast du da unter ersten mit trainieren dürfen? Dann, was hast du vielleicht persönlich mitgenommen oder auch als, aber auch als Fußballer? Und das Letzte, was hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben für deine Sportinvalidität? Invalidität, schweres Wort.
Ja, warum ich zu Mainz bin, klar, der Erfolg war da gegeben, sage ich mal. Ich konnte mich weiterentwickeln. Ich habe die Chance gehabt, nach oben ein Sprungbrett zu haben. Ich habe da sehr viel mitgenommen. Ich habe da sehr viel dazugelernt, ob es im taktischen Bereich war, im läuferischen Bereich. Ich habe eigentlich sehr viel dazugelernt. Und mit Martin Schmidt, der jetzt auch in Wolfsburg Trainer ist, hatte ich einen super Trainer, der mich gefördert hat und gefordert. Und jetzt auch mit dem Sandro Schwarz, wo ich morgen früh zum Training hingehe und ihn besuche, weil es einfach menschlich auch der Verein menschlich und familiär ist. Und das hat mir einfach dort gefallen. Und was mit meinem Fuß angeht, ja, ich bin Sportinvalide, ich habe einen steifen Fuß. Das heißt, ich kann wenig Fußball spielen, beziehungsweise habe im Alltag sogar Schmerzen, wenn ich ganz normal gehe. Und ja, deswegen konnte ich leider keinen Fußball mehr spielen.
Da würde ich doch gleich mal die Frage von Becher anbringen. Der fragt dich, Dennis, bestünde theoretisch die Möglichkeit, dass du mal in der ersten aushilfst, wenn Not an Mann ist? Und ist das überhaupt realistisch?
Theoretisch ja, praktisch nein. Nee, okay. Ich mache jetzt eine Ausbildung und die hat für mich jetzt Priorität.
Ja?
Also ich habe jetzt auch vor einem Jahr klar ein Kind gekriegt. Oh, und danke. Nee, für mich ist jetzt momentan was anderes wichtiger wie der Fußball. Klar würde ich mir wünschen, dass es nochmal funktionieren würde, aber ich denke, mit der U23 stehen wir jetzt auch nicht so schlecht da, dass ich alles stehen und liegen lassen will. Und ja.
Okay. Ja, jetzt hätte ich gerade eine Frage. Du machst eine Ausbildung. Ich weiß, du hast damals, wo du beim Waldhof schon gespielt hast, auch schon mal eine Ausbildung angefangen gehabt.
Genau.
Wo hat es jetzt letztendlich geklappt? Oder wo machst du jetzt deine Ausbildung?
Ich mache meine Ausbildung bei der ABB.
Zum was?
Kaufmann für Büromanagement.
Ah, cool. Okay, gut. Dann will ich doch gleich mal zu dir, Peter, rübergehen. Vielleicht könntest du dich mal kurz vorstellen, dass man mal weiß, wer du eigentlich bist.
Okay, genau. Also mein Name ist Peter Brandenburger. Ich wäre gerne noch mal 30 Jahre alt, bin leider 45 mittlerweile. Bin seit dieser Saison Trainer bei der U23 des SV Waldhof Mannheim. Habe eine Vergangenheit beim SV Waldhof Mannheim, die eigentlich nur die Jugend betraf. Habe von der A-Jugend bis Anfang B-Jugend beim SV Waldhof gespielt. Mhm. Bin dann zurück zu meinem Heimatverein nach Fennheim und habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt, dass der SV Waldhof mich angefragt hat vor der Saison. Und dass es dann am Ende auch noch geklappt hat, dementsprechend war ich natürlich sehr froh.
Okay.
Erzähl doch mal kurz, wie lief denn das ab? Wie kam der Kontakt zustande? Wer hat dich da angesprochen und musstest du lange überlegen oder?
Also der Kontakt kam darüber zustande, dass Simon Lander kenne ich schon eine ganze Zeit lang, auch den Bernd Helfmann, Mike Schüssler, die ganze Beteiligte, die damals in den Gesprächen dabei waren, die kenne ich schon sehr lange. Simon Lander hatte mich mal angefragt für den Jugendbereich, weil ich beim DFB auch in der Talentförderung war und da hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Jugendmannschaft zu übernehmen. Parallel dazu kam die Anfrage von der U23 und das Gespräch hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert. Da war auch der Klaus Biedinger noch dabei aus der Vorstandschaft vom SV Waldhof Mannheim. Hat eine halbe Stunde gedauert und ich habe am selben Abend noch meine Zusage gegeben beim SV Waldhof.
Dann stellt sich hier eine Frage von Uttl und zwar, wie beurteilt ihr beide, ich frage jetzt mal bei dir an, Peter, den bisherigen Verlauf der Saison?
Da müsste ich ein kleines bisschen ausholen, weil wir haben ja einen komplett neuen Kader aufgebaut Anfang der Saison. Das heißt, wir hatten bis auf Norman Kahn, der letztes Jahr schon bei der U23 war, hatten wir eine Zusage, das war der Rico Zimmermann, der heute Abend ja auch noch mit da ist. Ansonsten haben wir keinen einzigen Spieler im Kader gehabt. Das heißt, für uns war es eine Mammutaufgabe, erstmal einen vernünftigen Kader zusammenzustellen. Rechtzeitig kam die Zusage von Dennis Franzin, der gesagt hat, er macht auf jeden Fall Co-Trainer und wie weit das mit dem Spiele funktioniert, haben wir gesagt, wissen wir noch nicht, müssen wir abwarten, wie es in der Vorbereitung läuft. Von daher muss man ganz einfach sagen, dass der jetzige Tabellenstand und die ganze Vorrunde für uns natürlich überragend gelaufen ist und wenn wir gewusst hätten oder wenn mir einer gesagt hätte, dass wir zur Wintersaison auf einem der oberen Tabellenplätze stehen, hätte ich es dankend angenommen, hätte sofort unterschrieben, weil für uns galt es zunächst erstmal den Abwärtstrend von den letzten Jahren ein kleines bisschen zu stoppen und dementsprechend versuchen wieder ein bisschen Struktur reinzubringen, neue Trainer, neues Aufgabegebiet, neue Mannschaft, ganz neue Struktur außenrum. Von daher kann ich nur sagen, ich bin sehr froh, dass das alles relativ gut gefruchtet hat und dass wir echt eine gute Vorrunde gespielt haben.
Okay, vielleicht nochmal, bevor wir weiter über die Saison reden. Dennis, wie war das bei dir mit dem Kontakt? Also, wer kam da auf dich zu und hat dich gefragt?
Ja, also ich hatte ja Bernd Grossmann als Trainer ja lange, lange Zeit. Aber der Kontakt kam, glaube ich, über den Peter zustande. Ja, wir haben uns getroffen. Die haben gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und da hat es eigentlich bei mir auch nicht lang gedauert. Und dann habe ich gesagt, weil ich will auch, dass die U23... dass da wieder was Neues aufgebaut wird, weil die letzten Jahre da viel versäumt worden ist. Und das habe ich mir vorstellen können und dann habe ich eigentlich ganz schnell meine Zusage gegeben.
Hältst du einen Aufstieg für realistisch?
Ich glaube, wir sind jetzt erstmal froh, dass es so gelaufen ist, wie es jetzt momentan ist. Wir sind froh, dass wir da stehen können, wo wir stehen. Und wir arbeiten jetzt ganz akribisch in der Vorbereitung darauf, dass wir in der Rückrunde viele Spiele gewinnen.
Ich habe euch auch schon mal beobachtet, 2-3 Mal bei Spielen. Ist schon so, dass man das Gefühl hat, da steht ein Einheit auf dem Platz. Wie habt ihr das geschafft, dann in so kurzer Zeit, wie du eben sagst, Peter, vielleicht nur nochmal, dass die Mannschaft, die sich ja vorher eigentlich nicht so kannte, dass die dann doch so gut zusammengefunden hat?
Also wir haben ganz extrem in der Vorphase, sage ich mal, wo wir die Mannschaft zusammengestellt haben, auch darauf geachtet, dass die Mannschaft nach unserem Ermessen charakterlich auch zusammenpasst. Das hat sich Gott sei Dank bewahrheitet. Wir hatten echt, man sagt ja immer so, 1-2 Stinkstiefel hat man meistens drin, die hatten wir Gott sei Dank nicht. Wir hatten das Glück, dass die Jungs das alle super mitgemacht haben, ganz toll mitgearbeitet haben in der Vorbereitung. Und natürlich ist es auch so, wenn man im ersten Spiel Baumetal zu Hause hat und gewinnt das Spiel 7-0 gegen den Top-Titelfavoriten, dann ist es klar, dass die Mannschaft natürlich so einen kleinen Aufschwung mitnimmt. Und wenn man dann eine Siegesserie startet, ist es auch so, dass grundsätzlich die Stimmung in der Mannschaft echt gut ist. Das ist ganz normal in einem Mannschaftssport und muss aber trotzdem sagen, ganz großer Respekt an die ganzen Jungs, wie sie das alles aufgefasst haben. Es war ja ein Neuanfang für alle. Und dass wir da die Saison bis jetzt so gut gestaltet haben, das also ziehe ich echt den Hut vor allen, die beteiligt sind.
Anfang der Saison habt ihr den Daniel Di Gregorio auch mit aufgebaut. Wie hatte der sich so in die Mannschaft eingefügt? Ich meine, der hat ja schon höhere Ambitionen, hat er wahrscheinlich immer gehofft, auch den Sprung in die Erste zu schaffen. Und um Gerd Deiss ist das ja ein bisschen schwer gefallen. Und wie hat er sich bei euch geschlagen?
Also dann nehme ich nochmal ganz kurz, ja. Also ich muss sagen, Daniel Di Gregorio kam sehr überraschend für uns. Wir haben einen Tag vorher Bescheid gekriegt, dass der Daniel bei uns spielt im ersten Spiel. Und also ich muss sagen, auch hier ziehe ich ganz extrem den Hut vom Daniel, der zwar von vornherein, klar, dafür bestimmt war, in der Regionalligamannschaft zu spielen, aus einer langen Verletzungsphase aber kam. Er war sich nicht zu schade, bei uns in der U23 das Ganze mit anzunehmen. Und ich muss echt sagen, also so ein Spieler wie den Daniel Di Gregorio zu haben in dem ersten Spiel, ist für mich eine Ehre als Trainer. Und war eine große Erfahrung, weil er sich ganz überragend eingebracht hat. Auch, ich glaube auch gegenüber alle Jungs, die beteiligt waren. Da gab es keine Allüren irgendwie, dass er meint, er wäre sich zu schade. Ganz im Gegenteil, er hat sich 80 Minuten aufgeopfert auf dem Platz und ist gegrätscht, gerannt, gemacht, getan und hat natürlich auch noch 2 Tore geschossen. Also von daher viel zum Sieg beigetragen auch.
Ja, ich habe auch deshalb gefragt, weil ich habe gesehen, ich war beim Spiel gegen Türkspor. Da ist er ja vorbeigekommen, auch in der zweiten Halbzeit, und hat die Mannschaft noch mit angefeuert.
Genau, und sich saß mit auf der Bank
da angelegt noch.
Genau. Also ein ganz überragender Typ, hat uns echt auch mich als Trainer weitergebracht. Natürlich ist mir auch klar, dass so ein Spieler nicht lang bei uns sein wird. Aber das ist ja auch gar nicht mein Ziel gewesen, dass wir den Daniel Di Gregorio bei uns halten, sondern er sollte ja so schnell wie möglich oben wieder spielen.
Genau, dann würde ich mal auch zu einem anderen Spieler rübergehen. Ilias Tsimanis, was ist denn so seine Rolle in der Mannschaft? Warum ist er so wichtig für die Mannschaft?
Also die Rolle hat sich beim Ili ein kleines bisschen gewandelt. Ich sag mal, er hat im ersten Spiel links in der Verteidigung gespielt, in der Viererkette. Er hat ja oben und in der A-Jugend auch in der Defensive gespielt. Und wir haben aber im zweiten Spiel schon gesehen, da haben wir im Mittelfeld dann spielen lassen, dass er echt ein guter Zug nach vorne hat, einen guten Zug zum Tor hat. Und ich meine, er hat in der Vorsaison jetzt 10 Tore geschossen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe mich dann mit ihm mal unterhalten, habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, auch im offensiveren Bereich zu spielen, 10er-Position, 8er-Position oder 6er. Und da hat er natürlich sofort gesagt, ja, in der Jugend bei Kaiserslautern hätte er auch ganz vorne drin sogar gespielt. Und da haben wir ihn jetzt dann platziert, sag ich mal, auf der 10. Und er zahlt ja mit seinen regelmäßigen Toren, mit seiner guten Leistung dementsprechend zurück.
Und ja, das absolut. Und wie realistisch ist es jetzt, dass so jemand wie der Ilias auch mal vielleicht in der ersten Mannschaft Fuß fasst?
Also ich glaube, dass der Ili ganz nah dran ist. Wir tauschen uns ja auch regelmäßig mit dem bisherigen Trainer, mit Michael Fink oder auch vorher mit Gerd Deiss haben wir uns gut ausgetauscht. Die sagen beide, dass er ganz nah dran ist. Ich meine, er hat es halt schwer, wenn er so erfahrene Spieler vor sich hat. Ja, wie jetzt ein Schuster und auf seiner Seite, wo er Rechtshine geplant ist mit dem Meierhöfer. Ja, das sind halt schon Spieler, die halt ihre Klasse auch haben. Und da ist es halt schwer für so einen jungen Spieler, gerade wenn du aufsteigen willst, da dementsprechend Fuß zu fassen.
Ja, aber ist es dann nicht eigentlich auch so ein bisschen schade, dass man solche Talente wirklich so, naja, nicht auch mal die Chance gibt und vielleicht mal lieber sagt, okay, man holt keinen gestandenen Spieler und setzt dann doch mal wirklich verstärkt auf die Jugend? Ist da nicht vielleicht auch eine Chance verpasst worden?
Also grundsätzlich sollte man das in jedem Verein so machen, dass man versucht, Spieler aus der eigenen Jugend hochzuziehen. Man hat es ja beim Ili auch schon gemacht, indem man ihn in den Kader mit aufgenommen hat von der Regionalligamannschaft. Prinzipiell ist es so, es ist sehr, sehr schwer für einen jungen Spieler in der Regionalliga Fuß zu fassen, weil das echt schon eine Liga ist, wo halt Top-Qualität gefragt ist. Er bringt die Qualität mit. Fast so ein junger Spieler, muss ich sagen, braucht es natürlich ein kleines bisschen Geduld auch und halt immer hart trainieren. Das macht er, das weiß ich. Er bringt Woche für Woche bei uns die Leistungen. Und er war jetzt auch regelmäßig wieder mit dem Kader dabei. Von daher denke ich, dass er irgendwann demnächst auch seine Chance kriegt, die er auch verdient hat.
Okay. Genau, da würde mich interessieren. Der Dennis hat ja selber damals den Sprung aus der Jugend in die erste Mannschaft geschafft. Kannst du den Jungs sowas mitgeben? Also dem Ili, dem Sinisa, Prečaković und der Kubilay Doğan ist ja auch noch einer, der zumindest auf dem Sprung in den ersten Kader ist.
Ja, was kann ich ihm mitgeben? Ich glaube, ich habe, und das glaube ich auch, dass die anderen drei das sind, ich bin ehrgeizig, habe halt in jedem Training, jedem Spiel versucht, alles zu geben. Und ich hatte halt auch das Glück dann damals mit dem Rainer Hollisch, dass der auf mich gebaut hat, beziehungsweise auf die Jungen, weil es war ja mit Steffen Kochendörfer, Aytunç Önerla, die ganzen, die mit mir in der U19 gespielt haben, beziehungsweise Nils Mackern auch in der U23, die haben ja alle die Chance gekriegt, oben mal dabei zu sein, und da hatte ich halt das Glück, ja, dass auf mich so gebaut worden ist. Ich durfte ja schon in der U19, durfte ich ja schon 3 Spiele oben machen, und das hat mich noch mehr motiviert.
Wen würdest du, Dennis, als besonders talentiert sehen aus der U23? Wer könnte den Sprung am ehesten und am schnellsten schaffen?
Ich? Nein, nein, Spaß beiseite.
Außer dir natürlich.
Nee, ich glaube, wir haben viele gute Spieler, sonst würden wir ja nicht dastehen, wo wir momentan stehen. Aber ich glaube, man kann mit dem Jones Dominguez, unseren Stürmer, kann man da einen rausnehmen, der sehr gut arbeitet, der, also dass wir sind ohne den im Spiel ist nicht so gefährlich nach vorne, was es angeht. Ich glaube, den kann man sagen, dass der einer ist, wo da oben vielleicht Fuß fassen kann.
Wo spielt ihr? Also auf welcher Position?
Ja, Sturm oder rechts außen, ja.
Ah, okay. Wusste ich gar nicht, okay. Wollt ihr noch?
Oder? Ja, also wenn wir dann, du hast jetzt gerade eben von der A-Jugend erzählt, wo du damals gespielt hattest. Ich habe damals auch viele Spiele gesehen von euch, und es war offensichtlich, dass es ein richtig starker Jahrgang bei uns war. Ihr habt ja auch in der Bundesliga gespielt und war sicher auch eine interessante Erfahrung auch für dich, weil es war ja sehr hochklassig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir über Jugend reden, wir haben jetzt seit einiger Zeit keine Mannschaft mehr, die ganz oben spielt. Also damals war auch die C-Jugend noch in der höchsten Spielklasse vertreten. Woran würdest du das festmachen? Oder wo, ihr könnt auch beide was dazu sagen, aber ich frage jetzt erstmal dich, Dennis, woran würdest du das festmachen?
Ich glaube einfach, dass hier in der Umgebung wie Hoffenheim oder Karlsruhe, Frankfurt einfach dem Waldhof den Rang abgelaufen haben. Die haben einfach eine bessere Jugendarbeit. Muss auch Mainz dazu nehmen. Das ist jetzt nicht so weit vom Waldhof entfernt oder von Mannheim, dass man sagen kann, nee, das ist ein zu weiter Weg. Und ich glaube einfach, da arbeitet Mainz, Hoffenheim, die ganzen Vereine, die ich eben genannt habe, einfach besser wie der Waldhof. Ich glaube, in der Jugendabteilung haben die schon alle Fußballlehrer, wenn ich mich nicht täusche, ab der C-Jugend, und beim Waldhof ist es halt leider nicht der Fall. Und deswegen spielen die auch da, wo sie halt spielen.
Stellt sich gleich die Frage, vielleicht an dich, Peter. Was können wir gegen diese Entwicklung unternehmen, auch wenn wir vielleicht nicht die gleichen finanziellen Voraussetzungen erfüllen können? Habt ihr da Ideen?
Also es wird schwierig sein, das in Zukunft zu ändern, weil die jungen Talente vom SV Waldhof Mannheim, und wir haben in der unteren Klasse, sagen wir bis U14, U15 echt riesengroße Talente, die dann aber relativ früh schon Vorverträge kriegen beziehungsweise gesichtet werden von anderen Vereinen. Das fängt ja meines Erachtens schon bei der U9, U10 an. Das ist echt krank, was da manchmal passiert. Meines Erachtens ist diese Entwicklung nicht wirklich gut, weil man sollte die Spieler relativ lang an einen Verein binden. Man kann auch mit 14, 15 oder so, kann man immer noch zu einem größeren Verein gehen, kann dort auch noch seine Entwicklung starten. Natürlich sagt man immer so, das goldene Lernalter, so zwischen 12 und 14 Jahre, da wollen sie die Spieler schon an sich binden, aber man muss auch mal gucken, was die Eltern auf sich nehmen müssen, um einen Spieler nach Mainz zu fahren. Die werden ja nicht immer geholt. Nach Karlsruhe zu fahren, nach Hoffenheim zu fahren und so weiter. Und dann muss man auch gucken, dass die Schüler auch dementsprechend eine höhere Belastung in der Schule mittlerweile auch haben. Ja, gerade wenn das G8 dann ist, das ist natürlich schon ein Thema. Da ist der Lernstoff auch ganz anders, wie es vor ein paar Jahren nochmal war. Ne? Das ist um ein Jahr verkürzt. Die Schüler sollen vernünftige Leistungen in der Schule bringen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wie viel schafft es in den Profibereich von denen, die jetzt überall in den ganzen Leistungszentren unterwegs sind? Das ist 1%, wenn es überhaupt so viel ist.
Da hast du jetzt gerade was angesprochen, dass viele Vereine schon mit 9- oder 10-jährigen Spielern sich an sich binden. Auf der anderen Seite erleben wir die Entwicklung, dass es viele Vereine gibt, die ihre U23 abmelden. Das heißt, dieser Trend, der bei den 8-, 9-, 10-Jährigen anfängt, geht dahin, dass auch schon die 23-Jährigen als zu alt betrachtet werden, um noch den Sprung zu schaffen. Wie seht ihr das? Ihr habt beide da eure Erfahrungen und würdet ihr das auch so unterschreiben, dass es keinen Sinn macht für diese, also für uns wahrscheinlich schon, aber vielleicht für die, du hast ja jetzt bei Mainz gespielt, wie würdest du das einschätzen, Dennis?
Also meine Ansicht ist, man braucht eine U23, einfach um auch von der U19 oder generell die verletzten Spieler von der ersten Mannschaft, dass die einfach auf die Spielpraxis kommen, die einfach noch ein Sprungbrett brauchen, die einfach noch nicht so weit sind, um in den Profifußball zu kommen. Ich kann jetzt ein Beispiel geben, Lukas Höhler, der von Mainz 2 auch mit mir zusammengespielt hat, nach Sandhausen gegangen ist und jetzt zu Freiburg in der ersten Liga spielt. Also man kann nicht immer gleich den Sprung in die erste oder zweite Liga schaffen. Man braucht ein Sprungbrett. Und also für mich ist es Schwachsinn. Und wenn man halt sagt, dass es zu viel Geld kostet, weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist.
Über die U23-Mannschaften wird ja oftmals geschimpft, dass die in der Regionalliga Plätze wegnehmen oder auch in der dritten Liga. Du hast ja selber bei der U23 gespielt, in der dritten Liga sogar. Wie siehst du das dann aus der Perspektive eben eines Spielers von einer U23-Mannschaft in der dritten Liga oder Ex-Spieler?
Ja, also wir wurden oft beschimpft in verschiedenen Stadien, gerade von den etwas größeren Vereinen mit mehr Zuschauer. Also ich sehe das so, dass man eine U23 braucht, auch wenn ich als Fan sage, ja, eine U23 ist klar keine erste Mannschaft, die aber jetzt in der Region...
Wie sinnvoll ist das, dass die in dem Wettbewerb mitspielen?
Ja, ob sinnvoll ist, keine Ahnung.
Es gibt jetzt zum Beispiel in anderen Ländern die Variante, dass die Bundesliga- oder die Erstligamannschaften dann auch mit ihrer U23 gegeneinander spielen. Was würdest du davon halten?
Ja, sowas könnte ich akzeptieren. Also gerade jetzt halt auch mit der Aufstiegsregel bei der Regionalliga, da kann man ja die ganzen U23-Mannschaften rausnehmen. Die Profis, die wollen, dass schon die jungen Spieler... dass sie sich benehmen wie Profis, dann können die auch weite Strecken auf sich nehmen wie Profis. Die müssen trainieren wie Profis, dann geht es auch. Also für mich wäre das auch kein Problem, eine eigene Liga einfach für die zu machen.
Peter, nochmal kurz zu dir. Wir hatten es gerade über Spieler, die schon relativ jung irgendwelche Vorverträge kriegen. Wie läuft denn bei euch beiden eigentlich das Scouting ab? Oder konzentriert euch da auf welche Spieler, bestimmte Regionen in Deutschland oder wo zieht ihr eure Spieler her? Zum Beispiel jetzt im Sommer, also ihr standet ja praktisch vorm Nichts, hattet einen Spieler, wie du sagtest, also erzähl mal da ein bisschen aus dem Nähkästchen am besten.
Gut, also man muss natürlich dazu sagen, dass nicht nur der Dennis und ich für die Mannschaft verantwortlich sind, sondern auch ein Bernd Großmann, ein Anthony Loviso, der als spielender Co-Trainer quasi Nummer 3 noch mit involviert ist. Aber auch Bernd Helfmann und so die ganzen Bekannten, die wir da außenrum hatten beim SV Waldhof Mannheim, die haben wir alle mit an die Hand genommen und haben geguckt, haben uns zusammengesetzt, haben gesagt, hör zu, wir kennen den und den Spieler, wir haben auch Trainer aus anderen Vereinen mit angesprochen, die vielleicht eine Klasse höher spielen, wo wir gesagt haben, ist bei euch nicht ein junger Spieler im Kader, der gegebenenfalls bei euch nicht ganz schafft, der aber bei uns vielleicht die Möglichkeit hat, sich ein kleines bisschen weiterzuentwickeln. Natürlich auch viele persönliche Kontakte sind da mit ins Spiel gekommen, wo wir gesagt haben, wir haben Spieler, die wir vielleicht letztes Jahr in meiner Mannschaft oder der Bernd Großmann bei seiner Mannschaft nicht hätten ansprechen können, weil die sportliche Perspektive da gefehlt hat, die wir jetzt eventuell beim Waldhof dementsprechend haben. Und natürlich haben wir auch drauf geguckt, dass wir Spieler aus der eigenen U19 dementsprechend versuchen können, mit hochzuziehen. Und so haben wir halt unseren Kader zusammengestellt.
Okay. Dann würde ich gerne mal noch fragen, also schön, dass ich kurz nochmal springe oder zurückgehe, weil wir hatten es ja von der, oder du hast gesagt, Dennis, von der Konkurrenz, die ja so ein bisschen übermächtig erscheint. Was müsste denn konkret gemacht werden beim Waldhof, dass wir vielleicht in, sagen wir mal, ansatzweise konkurrenzfähig sind? Und vor allen Dingen, was kostet das? Oder was würde das kosten?
Konkurrenzfähig in welcher Liga?
Nee, dass wir vielleicht die eine oder andere Bundesligamannschaft haben, vielleicht wie wir es ja auch schon hatten in der C- und der A-Jugend. Ne? Also so, dass wir in der Hinsicht...
Im
Jugendbereich, okay. Konkurrenzfähig werden.
Ja. Also man muss ja sagen, dass die U19 dieses Jahr auch wieder eine sehr vernünftige Runde spielt. Die sind jetzt momentan auf dem dritten Tabellenplatz, haben mit Stuttgarter Kickers vorne eine Mannschaft, die halt gerade im Offensivbereich extrem stark besetzt ist, die einen Spieler haben, der im Regionalliga-Kader auch schon gespielt hat. Mhm. Der hat jetzt, glaube ich, 16 oder 17 Tore schon geschossen. Der körperlich natürlich auch schon ganz andere Voraussetzungen hat. Wir haben viele junge Jahrgänge jetzt in der U19 auch dabei. Das heißt, diese Entwicklung wird noch stattfinden. Mhm. Diese Entwicklung, da hoffen wir drauf, dass es vielleicht nächstes Jahr nochmal den Schub gibt. Vielleicht aber auch schon in der Rückrunde, wenn Stuttgarter Kickers mal 1-2 Spiele verliert, ist die U19 auch ganz dicht dran. Aber man muss natürlich auch sagen, dass andere Vereine, der Dennis hat es vorhin angesprochen, wie jetzt Sandhausen, Waldorf, in der letzten Zeit halt extrem aufgeholt haben. Durch das Anpfiff ins Leben, durch die Leistungszentren, wie es jetzt in Sandhausen dementsprechend ist. Und das sind halt auch zum Teil hauptamtliche Trainer dann da. Und das ist halt was anderes, wenn ich halt hauptberuflich A-Jugendtrainer bin, wie wenn ich jetzt, so wie unser U19-Trainer, der geht den ganzen Tag ganz geregelt arbeiten und hat dann abends noch seine Trainingseinheiten. Man hat natürlich andere Voraussetzungen auch bei den Vereinen. Ob man die Voraussetzungen beim SV Waldhof Mannheim jetzt in der nächsten Zeit so bieten können, weiß ich nicht. Ich sage mal, die Voraussetzungen sind ordentlich. Durch dieses Anpfiff ins Leben haben wir ein Nachwuchszentrum drüben, ein Förderzentrum, wo die Jungs echt gut aufgestellt sind mit Hausaufgabenhilfe und so weiter. Also da ist echt alles geboten und da wird auch viel Taktikschulung gemacht, was es früher ja gar nicht so gab. Früher warst du entweder ein guter Kicker oder du hast es halt nicht ganz gepackt. Heute wird ja auch viel im taktischen Bereich ausgebildet und ich glaube, da ist der Waldhof momentan echt dabei, das Bestmögliche aus seiner Voraussetzungen, die der Waldhof bieten kann, rauszuholen.
Was ist denn eigentlich, vielleicht du Dennis, was ist denn eigentlich so unser, ich weiß nicht, wie du da involviert bist, aber was ist denn so unser Konzept für die Jugendarbeit? Also haben wir da was ausgearbeitet oder zum Beispiel gibt es irgendwie eine einheitliche Spielphilosophie, ja? Oder inwiefern sprechen sich die Trainer ab? Also solche Sachen. Ich weiß nicht, ob ich dich als Co-Trainer...
Ich glaube, ich grätsch mal ganz kurz zwischen rein. Also, okay. Weil der Dennis, ich hatte auch Unterhaltungen mit Simon Lander, mit dem Leiter vom Nachwuchszentrum bei uns. Und da ist es so, dass die Trainer in unsere U-Mannschaften zwei Spielsysteme spielen sollen. Die kriegen eins vorgegeben und eins dürfen sie sich noch frei auswählen. Okay. Und das soll auch so gelebt werden. Also jeder soll quasi zwei Spielsysteme, dass man auch ein bisschen variabler ist, weil wenn man sieht, man spielt dann, mittlerweile kommt ja jetzt bei allen Jugendmannschaften irgendwann die Dreierkette auch mal zum Zuge. Oder dieses klassische 4-4-2, was ja auch lang bei uns jetzt in der ersten Mannschaft das Hauptsystem war. Aber es wird so gespielt, dass man also zwei Spielsysteme sollen die Jungs schon drauf haben.
Was denn das eine Spielsystem? Das wäre das alles?
Das wäre das 4-4-2 gewesen, genau.
Ah ja, okay.
Gut, und es ist ja so ein bisschen daran gerichtet, was die erste Mannschaft dann auch dementsprechend spielt. Dass wenn jetzt ein Spieler aus dem U-Bereich halt dementsprechend mal oben mitspielt und er hat jetzt noch nie im 4-4-2 gespielt, wird es für den natürlich schwer sein, da vernünftig zu trainieren.
Okay.
Ja, also der muss schon so ein kleines bisschen die Abläufe auch kennen.
Das heißt, man kann sich so vorstellen, dass quasi von den U-Mannschaften bis zur ersten Mannschaft schon so das Konzept verfolgt wird, ein einheitliches oder ein, zwei einheitliche Spielsysteme zu haben, sodass ein Spieler von der U14 bis zur ersten Mannschaft sozusagen sich nicht umstellen muss. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Prinzipiell ja. Ich klammer die U23 vom SV Waldhof Mannheim ein kleines bisschen aus. Uns wurde es nicht auferlegt, welches Spielsystem das man spielen solle. Da bin ich eigentlich auch ganz froh, weil also das 4-4-2 wäre jetzt nicht unbedingt mein favorisiertes Spielsystem gewesen. Natürlich kann man das auch mal spielen, wenn man ein bisschen offensiver agieren will. Oder mittlerweile, ich sag mal so, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, wenn ich auf der Taktiktafel 1 Zentimeter die Figürchen verschiebe, dann habe ich ein anderes System. Wichtig ist doch im Endeffekt, dass das funktioniert, was man den Jungs mit an die Hand gibt und dass man auch gegebenenfalls auf einen Gegner mal reagieren kann, der mit einem anderen Spielsystem spielt. Deswegen, ich halte gar nichts davon, diese ganze 4-2-3-1, 4-3-3, 5er-Kette und was weiß ich was alles. Im Spiel ergibt sich meistens ein bisschen anders, wie man es sich vornimmt vom Spiel. Und von daher sollte die Jungs meines Erachtens fußballerisch so flexibel sein, dass er halt ein kleines bisschen auch von sich aus, vom Kopf her, ich sag mal so, dieses Fußballtaktische mit dabei haben.
Da spricht viel Erfahrung aus dir, deswegen würde mich auch mal interessieren, welche Lizenz hast du und wie lange bist du schon Trainer?
Ich glaube, das ist eine Fangfrage. Ich fange mal an, ich bin seit 10 Jahren jetzt Trainer, habe die ersten 5-6 Jahre noch als Spielertrainer agiert, bis ich gemerkt habe, dass die Jungs immer schneller werden oder ich immer langsamer. Das weiß ich noch nicht so genau, hat sich noch nicht so herauskristallisiert.
Du langsamer.
Okay, danke. Und ich habe seit 2,5 Jahren die A-Lizenz.
Du hast seit 2,5 Jahren die A-Lizenz, okay. Kann das noch diese Woche veröffentlicht oder nächste, dass du Cheftrainer wirst?
Bin doch schon Cheftrainer von der U23.
Okay, alles klar. Dann gehen wir mal zum Dennis über, denn es gibt auch Fragen hier bei uns, ich glaube von Brentlo war das. Und zwar, was sind deine Vorstellungen? Du bist ja jetzt Co-Trainer, hast du auch Ambitionen, diese Trainerlaufbahn weiter zu verfolgen? Und ja, was sind deine Ziele?
Ja, ich habe schon den Eignungstest für die B-Lizenz habe ich gemacht. Nur fällt es mir jetzt momentan schwer, beziehungsweise zeitlich. Das ist ein großer Aufwand für die B-Lizenz jetzt schon. Da braucht man 3x1 Woche und dann nochmal die Prüfung, 1/2 Woche. Da müsste man sich immer Urlaub nehmen und das ist mir momentan einfach zu viel, jetzt auch mit der Arbeit. Ich würde gerne in das Trainergeschäft einsteigen, aber momentan macht es mir einfach zu viel Spaß, noch so ein bisschen als Spieler zu fungieren und unterm Peter und mit dem Anthony und mit dem Bernd Grossmann macht es mir einfach zu viel Spaß, jetzt an Cheftrainer oder irgendwas zu denken.
Okay, wir haben jetzt viel auch über die U-Mannschaften, U19, U18 und Verzahnung mit der ersten Mannschaft gesprochen. Wie kann man sich das so vorstellen? Schaut ihr euch auch Spiele an, der U19, U18, habt dann eins, sprecht euch dann ab mit den Trainern wahrscheinlich. Gibt es einige Spieler von der U19, die ihr sozusagen schon im Blickpunkt habt für die U23? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben ein paar Spiele gesehen von der U19, was ja für uns jetzt momentan so die wichtigste U-Mannschaft ist, weil wir da den direkten Draht haben. Herr Bernd Großmann ist so das Verbindungsglied zwischen U19, U23 und erster Mannschaft und der ist da ständig im Hintergrund am Arbeiten, dass man auch mit den Jungs rechtzeitig spricht. Wir haben es jetzt in den letzten Wochen so gemacht, dass wir den kompletten alten Jahrgang aus der U19 hochgezogen haben, zu uns ins Training, haben die bei uns mittrainieren lassen, damit wir sie auch mal im Trainingsbetrieb sehen. Hätten auch im letzten Spiel in Bammental einen Spieler von Anfang an spielen gehabt, aufgrund von unserer verletzten Misere, die wir leider gehabt haben zum Schluss von der Vorrunde. Und hatten 7 Spieler von der U19 mit auf der Bank. Also wir hätten da schon große Lust, die ganze Jungs mit hochzuziehen. Wissen natürlich aber auch, dass andere Vereine da auch nicht blind sind und schon die Fühler ausgestreckt haben. Inwieweit, das ist natürlich ein Spieler, der vielleicht die Möglichkeit hat, irgendwo in der ersten Mannschaft zu spielen, sei es auch nur eine Klasse drüber, Verbandsliga, Oberliga oder sonst irgendwas. Inwieweit, dass es so ein Spieler für sinnvoll hält, wir sind ja immer noch die zweite Mannschaft vom SV Waldhof Mannheim, da zu spielen. Ich hoffe natürlich, dass wir die Jungs alle dazu kriegen, weil das sind echt ein paar Superkicker dabei, die uns mit Sicherheit auch fußballerisch weiterbringen würden und die Gespräche finden jetzt im Januar statt und dann gucken wir mal, wie weit, dass wir die Spieler integrieren können.
Okay, dann auch zu tun Abgängen jetzt vielleicht zur Winterpause oder nach der Winterpause, da schreibt Brandt Lou, sind 6 Ich muss gerade gucken. Es kommen 6 neue, so wie ich es hier richtig, wenn ich es richtig sehe. Namen will ich nicht alle vorlesen und es verlassen uns wohl 7 Spieler. A, stimmt es so? Und B, was sind die Gründe für so große Fluktuation?
Also ich kann sagen, dass es genauso stimmt, wie es jetzt hier steht, von den Namen her auch. Dass der ein oder andere Spieler uns verlassen hat, liegt daran, dass, ich sage jetzt gerade mal, der Scooby zum Beispiel war noch ein U19-Spieler, der bei uns leider sehr lange verletzt war auch, der jetzt einfach Spielpraxis braucht. Da haben wir gesagt, der soll jetzt gucken, dass er irgendwo in der U19-Mannschaft auch die Rückrunde spielen kann. Der Liam Carson, der war nur am Anfang da, der ist dann relativ schnell nach Amerika zu seinem Vater. Deswegen ist der nicht mehr da. Leon ist ganz früh am Anfang, war unser zweiter Torwart, hat sich verabschiedet, weil er einen Kreuzbandriss hatte, völlig das Knie zerstört und weil er auch gesagt hat, mit seiner Ausbildung und alles drumherum ist momentan recht viel. Beim Philipp Fischer-Baranschek ist es so, dass der Philipp relativ wenig Spielzeit gehabt hat und da haben wir mit dem abgebenden Verein damals, mit Rot-Weiß-Rheinau, die Vereinbarung getroffen, wenn ein Spieler, der bei uns wenig Spielzeit hat, in der Winterpause vielleicht wieder zurückkommt und sie haben halt Interesse, weil sie ganz einfach auf der Position noch Verstärkung brauchten, haben wir gesagt, dann legen wir dem Spieler auch keinen Stein in den Weg.
War für den der Sprung zu groß dann aus der, glaube ich, Kreisliga?
Genau, ist eigentlich nur eine Klasse gewesen. Mhm. Der Sprung meines Erachtens gar nicht zu groß. Er hat halt auch Probleme gehabt, dass er ab und zu fehlte im Training, weil er von seinem Vater aus das Geschäft übernommen hat und da auch viel unterwegs war. Dann war er auch verletzt und das eine ergibt das andere. Dann war halt die Möglichkeit nicht da auch, ich sage mal momentan, wir hatten den Lauf in der Vorbereitung. Da wechselt man als Trainer natürlich auch nicht gerade mal so einen Spieler aus, nur damit man bei Laune halten will, sondern es ist ganz einfach so, da muss schon irgendwas passieren. Und deswegen haben wir mit dem Philipp auch diese Vereinbarung getroffen. Und zu den Neuzugängen kann ich sagen, das sind alles wieder ganz junge Spieler. Der Jan, der trainiert jetzt schon seit 4 Monaten bei uns mit, kam aus Berlin, ist ein Student, hat sich super eingefügt, ist leider erst jetzt spielberechtigt, den hätten wir mit Sicherheit auch in der Vorrunde schon haben können. Und ansonsten haben wir jetzt, bis auf den Carmelo Pecoraro, der von Waldstadt kommt, das so ein Spieler ist, den ich auch schon die ganze Zeit gerne mal gehabt hätte, der uns mit Sicherheit auch im Offensivbereich weiterhelfen kann, sind es Spieler im Alter von 18 bis 19. Also auch hier versuchen wir wieder junge Spieler an den Verein zu binden.
Und der Chan Yung-Shing, der kommt nicht zufälligerweise aus der U20 der
Chinesen. Nein, ist auch ein Student, der uns glücklicherweise zugelaufen ist, weil auch er meines Erachtens ein echt großes Talent ist. Und er kommt auch nicht aus China.
Ah, okay, wo kommt er her?
Korea.
Nord oder? Nein, Quatsch. Ja. Okay, alles klar, ja. Ich will jetzt mal wieder springen etwas und eine ketzerische Frage stellen. Und zwar, wenn man jetzt mal anbetracht der Tatsache, dass die Konkurrenz im Umgang zu stark ist, im Jugendbereich und so weiter, dass wir vielleicht bei der U23 relativ wenig Spieler, die haben, die vielleicht auch nach oben kommen, also zumindest war es in den letzten Jahren, jetzt ja auch nicht so viel. Wäre es denn nicht eigentlich dann eher, dass man sagt, okay, wir sind jetzt einfach ehrlich, wir kriegen es nicht so gebacken wie die anderen Mannschaften, wir melden es einfach ab oder machen das mehr oder weniger so ein bisschen locker, wir sind hier also wir haben dann nicht mehr so die Ambition. Also ist es nicht eigentlich ehrlicher als zu sagen, okay, wir gucken, wir machen ein Konzept, aber es kommt ja letztlich dabei wenig raus.
Mich wundert es, dass sie dir das Mikro noch nicht abgedreht hat.
Ich wollte gerade sagen, ein kurzes Nein reicht mir als Antwort vollkommen aus.
Nee, also ich möchte aber trotzdem ein kleines bisschen weiter ausholen. Ja. Also ich bin ein Freund der U23-Mannschaften, weil ich, ähnlich wie der Dennis es vorhin gesagt hat, immer noch ganz viel Entwicklungspotenzial sehe, gerade in dem Bereich erstes Jahr Senioren, zweites Jahr Senioren. Es kommt nicht unbedingt jeder aus dem Jugendbereich raus und kann sofort im Seniorenbereich Fuß fassen, weil die mentale Stärke bei vielen noch fehlt und weil ganz einfach auch das Körperliche ein ganz anderes Spiel ist, wie jetzt in der U19-Mannschaft. Ja. Klar, die Jungs sind alle fit, die sind alle gut geschult und trotzdem ist es so, wenn ich halt gegen einen spiele, der seit 10 Jahren in der Regionalliga spielt und ist dann ein cleverer Spieler, gegen den mache ich 90 Minuten keinen Stich und wundere mich, warum. Also von daher bin ich erstens mal ein Freund von der U23-Mannschaft. Das zweite ist, die Option, dass der Dennis und ich das übernommen haben, ist ganz einfach so, dass wir gesagt haben, also ich weiß es vom Dennis genauso wie bei mir, nur mit halber Kraft oder sonst irgendwas mache ich nichts. Wenn ich was mache, mache ich es richtig. Ich glaube, das ist auch so der Grund, warum das die Jungs alle schön motiviert sind, weil wir versuchen sie schon so zu pushen, dass wir sagen, wir gehen raus, wir wollen auf jeden Fall jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, ich bin der schlechteste Verlierer, den es jemals gab als Trainer. Also nicht, dass ich dann irgendwie ausflippe oder sonst irgendwas, kann auch mal passieren. Kann aber auch bei 7 passieren, wenn irgendwas nicht so läuft. Von daher, wir versuchen schon akribisch zu arbeiten, dass wir gegebenenfalls auch den ein oder anderen Spieler wirklich mal versuchen, an die Regionalligamannschaft heranzuführen. Was man jetzt zum Beispiel sieht beim Sparkassencup und beim Hallenmasters, da wird der Rico Zimmermann und der Fabian Huck aus unserer Mannschaft die erste Mannschaft, ich hoffe mal, verstärken. Und das ist mal ein erster Sprung. Auch ab und zu hatten wir einen Spieler, der im Training bei der ersten Mannschaft mittrainiert hat. Und die haben sich auch alle recht gut präsentiert, muss ich ganz einfach sagen. Ja. Und von daher, warum soll es nicht mal ein Spieler schaffen aus der eigenen Reihe?
Da würde mich interessieren, wie oft trainiert ihr eigentlich die Woche und wie ist es mit den Jungs, die eben auch im Erstligakader als dabei sind, trainieren die bei euch mit und trainieren dann auch noch in dem Erstligakader? Dennis, vielleicht du. Entschuldigung, Erstmannschaftskader. Ich träume schon wieder.
Ja, bald, bald, Carlo.
5 Jahre voraus, Carlo.
Ja, ich glaube, die Frage kann der Peter besser beantworten.
Okay, also wir trainieren dreimal die Woche. Und die Spieler, die sonntags bei uns spielen, die haben die ganze Zeit, also der Ili, der Sini und der Kubi, die haben die ganze Zeit trotzdem bei der Regionalligamannschaft mittrainiert. Ganz einfach, weil es sollte ja auch keine Abstrafung sein, für die Jungs bei uns zu spielen, sondern ganz einfach, die brauchen Spielpraxis. Die brauchen aber auch das Training oben, ganz einfach, dass sie vielleicht doch den Sprung schaffen, weil es könnte ja durchaus möglich sein, dass der ein oder andere Spieler dann doch mal aufläuft. Ja, dann brauchen sie ganz einfach auch dieses Leistungsdenken, was im Training dann dementsprechend ist und die richtige Trainingsbedingungen auch dann.
Ganz kurz, Paul, wenn wir beim Training sind, wir haben hier eine Frage von Ottel. Welche Verbesserungen im Trainingsalltag würdet ihr euch wünschen für die Zukunft oder auch für die Gegenwart?
Ja, ich denke, die Trainingsbedingungen beim Waldhof auch generell für die Jugend. Der hintere Kunstrasen, der ist kaputt. Also da kann man, ja, wenn man da Fußball spielen drauf kann, dann ist es gut. Für unsere U23, wir würden uns halt gern wünschen, dass wir auf dem Rasen trainieren können, weil in der Landesliga doch auch die meisten Spiele auf dem Rasen ausgetragen werden. Da ist es viel oder oft schwer, einen Rasen zu finden, wo die U23 drauf kann. Ja. Das würden wir wünschen, dass da vielleicht uns ein bisschen entgegenkommen wird, dass wir da öfters auf dem Rasen können.
Also mit den Kabinen seid ihr zufrieden?
Ja, die sind gemacht und da wollten wir uns auch bei den Verantwortlichen, die das alles finanziell uns unterstützt haben, wollten wir uns auch bedanken. Ich glaube, da gehört Pro Waldhof, CEG und
der Förderkreis
dazu. Und jetzt kann man da auch sich wieder gut drin umziehen.
Okay, nur mal wegen den Rasenplätzen oder Kunstrasenplätzen. Also mir fällt auch auf, dass die meisten Vereine mittlerweile auf Kunstrasenplätze setzen, wohingegen natürlich in oberen Ligen doch meist auf normalem Rasen gespielt wird. Was ist der Grund dafür, dass man eben so stark auf Kunstrasen setzt? Natürlich wahrscheinlich nicht ganz so intensiv von der Bearbeitung her, aber auf der anderen Seite, denke ich mal, auf längere Sicht muss so ein Rasen eben wie jetzt der hintere eben auch mal ausgetauscht werden. Das kostet auch eine Menge Geld und so ein normaler Rasen, sage ich mal, den kann man neu aussehen und wahrscheinlich auch wieder anders instand setzen.
Ich denke, da braucht man einfach jemanden, der sich um den Rasenplatz kümmert. Und ein Kunstrasen, wie lange hält der? Ich glaube, der hintere Kunstrasen beim Waldhof, der ist jetzt schon 10 Jahre da und wird trotzdem immer noch drauf gespielt. Also und der ist schlecht. Der wird vielleicht auch noch 2 Jahre da sein und man spielt noch drauf. Nee, ich glaube einfach, dass zu viel Arbeit ist, einfach einen ganz normalen Naturrasen zu pflegen. Und wenn man da einen guten Naturrasen will, da braucht viel Arbeit. Das habe ich ja selbst erlebt, als ich beim Waldhof gespielt habe. Der Rasen, der Trainingsrasen, der war jetzt auch nicht der beste. Also da konnte man, oder hatten wir Glück, dass wir auch manchmal ausweichen konnten auf einen anderen Rasenplatz.
Ja. Ja, da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen, die für euch bereitstehen. Und wir hatten ja vorhin auch die Frage gestellt, was man tun kann, damit man diesen Abstand, den man inzwischen hat zu so anderen Mannschaften wie Hoffenheim, Mainz, Karlsruhe und so weiter, aufholen kann. Stellt sich die Frage, ich meine, die U23 gehört ja zum e.V. und nur damit es klar ist, also wir freuen uns natürlich, dass ihr mit der U23 so erfolgreich seid und wir haben natürlich die Hoffnung auch, dass ihr den Aufstieg schafft in die Verbandsliga. stellt sich die Frage, was braucht man für ein Etat, was braucht man für Voraussetzungen, um es dauerhaft zu schaffen, sich in der Verbandsliga zu etablieren mit so einer U23?
Also ich möchte jetzt gar nicht von genauen Zahlen sprechen, sondern ich möchte ganz einfach mal so ein kleines bisschen ausschweifen auch. Ich denke, dass wir auch in der Landesliga eine Mannschaft sind, die mit einem relativ geringen Etat auskommen. Wenn man andere Mannschaften sieht, die ehemalige Bundesligaspieler, Regionalligaspieler in ihrer Reihe hat, die auch qualitativ noch dementsprechend gut sind. Ich denke, dass da der ein oder andere Verein schon wesentlich mehr investiert. Und wenn man dann dran denkt und die ganze Rahmenbedingungen in der Verbandsligamannschaft sieht und dass man gegebenenfalls auch weitere Wege fahren muss, dass man dann vielleicht auch Busse braucht und die momentan nicht immer zur Verfügung stehen, weil halt auch viele Jugendmannschaften unterwegs sind. Und also ich denke, man müsste dann schon das, also ich gehe mal vom Dreifache, was wir jetzt dieses Jahr eventuell hätten, um in der Verbandsliga bestehen zu können. Gehe ich jetzt mal aus.
Ihr habt es gehört, also unterstützt die zweite Mannschaft. Ich meine damit nicht nur, dass sich die Jungs freuen, wenn Zuschauer kommen zu ihren Spielen, sondern ich denke auch, der ein oder andere, der vielleicht schon was macht in der Hinsicht, da freut sich der e.V. und natürlich auch die U23, wenn man Sponsoring macht, eine Bandenwerbung, irgendwas in der Richtung. Denn das ist, der Erfolg kommt ja nicht von allein. Also wie du es schon eben gesagt hast, da muss einiges auch gemacht werden, nicht nur die Rahmenbedingungen.
Genau, da gab es ja auch zur Hinrunde eine Dauerkarte für, das war für die U23, für die A und glaube für die B-Jugend auch, ne?
Genau.
Ist für die Rückrunde nochmal sowas geplant, wisst ihr das? Eine Rückrundendauerkarte?
Wissen wir jetzt nicht so 100%, kann ich jetzt momentan auch nicht viel drüber sagen.
Weil die war ja relativ kostengünstig, glaube ich, um 50 Euro.
Genau.
Von daher vielleicht für die Rückrunde nochmal ein Anregung an e.V., das war 25 Euro und es lohnt sich wirklich, Spiele zu besuchen, auch von der U19, denke ich, aber ich war auch ein paar Mal bei der U23, also es ist wirklich auch nett von der Stimmung, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen.
Wann geht es denn eigentlich wieder weiter bei euch?
Also wir fangen am 23.01. mit der Vorbereitung an, ja, die relativ kurz ist, durch ja, dass das Bammental-Spiel jetzt eine Woche nach vorne gezogen wurde.
Okay.
Am 24.02. geht es da schon wieder mit der Runde los. Aber ich denke trotzdem, dass wir genug Zeit haben, uns intensiv und gut für die Rückrunde vorzubereiten.
Genau, dann würde ich jetzt noch zu einem anderen Spieler, Dennis Rothenstein, der jetzt in der ersten Mannschaft noch nie gespielt hat oder ganz wenig gespielt hat. Wäre das eine Option für die zweite?
Also Gespräche finden momentan gerade statt.
Okay.
Ich denke auch, da kommt es darauf an, was passiert, was für ein neuer Cheftrainer das kommt.
Okay.
Da muss man jetzt ganz einfach mal abwarten, weil ich denke, dass die Karte da nochmal komplett neu gemischt werden, auch dann dementsprechend.
Okay.
Okay, du sagst es gerade, Peter, wir haben keinen neuen Trainer, aber einen neuen Sportdirektor. Was erhofft ihr euch von dem und gab es da irgendwie schon Gespräche zwischen euch und dem neuen Sportdirektor?
Gespräche gab es aktuell noch keine. Gehe aber auch davon aus, dass es ganz einfach daran lag, dass der in sein Amt gekommen ist und sofort eine Riesenaufgabe gekriegt hat, indem er einen neuen Trainer für eine Regionalligamannschaft suchen muss. Diese Gespräche werden, ich gehe mal ganz fest davon aus, dass wenn jetzt die Hallensaison losgeht und die Hallenturniere sind und dass man sich da mal in gemütlicher Runde zusammensetzt und mal ganz einfach die Interessen austauscht dann.
Gut. Hier wird an dich noch gefragt, Peter, wirst du dieses Jahr wieder für Rot-Weiß Rheinau beim irgendeinem Hallenmasters auflaufen?
Altherren heißt es.
Achso, Altherren.
Das hätte ich jetzt nicht so betonen müssen, aber.
Ich habe mich schon extra weggelassen.
Nein, ich werde dieses Jahr nur als Zuschauer in der Halle sein.
Okay.
Okay. Dann haben wir hier noch eine weitere Frage und zwar: Warum spielt man dieses Jahr kein Morgenmasters als die U23?
Also,
Dennis will heute nicht so recht.
Wir haben. Nee, ich kann sagen, ich würde gerne im Halle spielen. Nee.
Okay. Nein, wir haben vorhin ja schon ganz kurz angesprochen, dass wir eine relativ hohe Verletztenzahl hatten am Schluss von der Vorrunde und ich denke, jetzt gilt es erstmal für die ganzen Jungs, sich wieder zu erholen, sich zu regenerieren und wir haben ja auch zwei Spieler, die wir nach oben abgeben für die Hallenmaster-Serie und von daher, wenn man so ein Turnier spielt, dann sollte man es auch konkurrenzfähig angehen und sagen, ich habe auch Interesse, das Turnier zu gewinnen und da haben wir gesagt, wir konzentrieren uns lieber auf die Rückrunde jetzt und bereiten die Jungs fürs Feld draußen vor.
Okay.
Dann frage ich nochmal, will gerade nochmal die Fragen hier auch abarbeiten, die war jetzt nochmal von Brandlu. Aus dem Südwesten, wir hatten vorhin schon mal das Spieler-Scouting, aber aus dem Südwesten, Ludwigshafen, Speyer, Worms, wurden wenige Spieler verpflichtet. wird nun auch dort geschaut, also für die, vielleicht auch für die kommende Saison. Und ja, das ist hauptsächlich die Frage.
Also wir haben auch im Hinblick auf die Saison 17-18 jetzt überall geschaut, auch im Südwesten, und wir hatten auch verschiedene Spieler da zum Gespräch, und leider hat es nicht bei jedem halt dementsprechend geklappt, dass wir sie verpflichten konnten. Aber wir gucken auch dort, wir haben auch überall Leute, wo man sage, die können wir mal anrufen, und wir gucken natürlich auch, wenn irgendwo jetzt ein Stürmer 20, 25 Tore schießt, dann gucken wir uns den natürlich auch mal an, aber wir sind am Schauen, auf jeden Fall.
Ich denke, das ist oftmals wahrscheinlich auch ein finanzielles Problem, du hast es vorhin ja gesagt, in der Klasse wird teilweise schon ganz gut bezahlt wahrscheinlich, und das muss man erstmal mithalten können, nehme ich an.
Ja, und gerade wenn die Spieler von weiter weg kommen, dann ist es ja auch so, dass die eine längere Fahrtstrecke haben und dementsprechend auch kostenintensiver alles wird, und von daher, wir versuchen das Bestmögliche, und ja, leider hat es dieses Jahr noch nicht so geklappt in dem Bereich.
Okay. Gut, wir haben heute, wir machen mal ganz kurz entweder Schluss oder eine kleine Pause. Auf jeden Fall, weil wir haben hier jetzt noch eine Verlosung, und zwar vom Fanclub Legende Waldhof.
Jawohl, richtig.
Und da haben wir euch zwei Leute mitgebracht, die sich vielleicht jetzt gerade erstmal selbst vorstellen.
Ja, also ich bin der Rico Zimmermann, spiele in der U23 bei den zwei tollen Trainern. Nee, Spaß, also bin auch schon lange beim Waldhof und soll die Lose heute bringen. Und die Erklärung von Thema macht der Roger.
Ja, mein Name ist Roger Zimmermann. Ich bin vom Fanclub Legende Waldhof, wie gesagt. Wir haben vor Weihnachten eine Aktion gestartet, wo wir Abende mit ehemaligen Spielern, ehemaligen Trainern und aktuellen Spielern verlosen zugunsten des Vereins. Darüber hinaus haben wir einen Spieler, einen überraschenden Spieler, uns auserkoren, den wir verlosen. Das heißt, der Abend mit dem Spieler gibt es zu gewinnen. Das heißt, ein Abendessen, Treffen mit dem Spieler, Selfie kann man machen, etc. pp. Das Geheimnis können wir jetzt lüften. Das wird der Kubilay Dogan sein, der auch wie der Rico Zeit der Bambinis für den Waldhof rennt und kämpft und aggert. Und ja, wie gesagt, da haben wir eine Verlosung gemacht. Die führt dann der Dennis für uns durch. Zum Hintergrund, unser Fanclub hatte im Spätjahr 20-jähriges Jubiläum, und bei diesem Treffen also meine Erinnerung schwelgte, ist uns aufgefallen, wir haben noch einige Aktionen in der Schublade, die wir damals nicht gemacht haben. Wir haben zur Zeit in der Insolvenz ja Trainer im Jugendverein, 4 oder 5 gestellt, den Jugendförderverein ins Leben gerufen. Und an diese Tradition anknüpfend haben wir jetzt die erste Aktion mit den Abenden gemacht, die jetzt gestartet ist, die noch eine Zeit lang ins neue Jahr auch reingehen wird. Wir haben noch einige, die uns zugesagt haben. Auch hier nochmal ein großes Danke an alle ehemaligen und jetzigen Spieler, die postwendend, wie auch der Dennis selbst, ohne lang zu überlegen, ja, Roger, machen wir, könnt ihr versteigern, da mit im Boot sind. Das sieht man, dass der Waldhof doch was hinterlässt, auch bei Spielern, die dann nicht mehr da sind oder schon lange Jahre nicht mehr da sind. Und wie gesagt, das wollen wir jetzt heute Abend verlosen. Wie gesagt, der Erlös kommt dann am Ende dem SV Waldhof zugute. Wir wollen schauen, dass es eine Aktion ist, die dann auch in den Bereich geht, über den der ganze Abend schon gesprochen wird, in der Förderung der eigenen Jugend, beziehungsweise in dem Halten der eigenen Kräfte und auch dann der Zuführung zur ersten Mannschaft. Ja.
Wo kann man sich denn da informieren, irgendwie über die Aktion?
Über Facebook auf der Seite von Legende Waldhof.
Okay, dann würde ich sagen, Dennis, walte deines Amtes als Zahnfee, wie du vorhin gesagt hast.
Und der Gewinner ist der Carsten Hehl, ist der Gewinner. Applaus, Applaus, Applaus. Wir werden dann Kontakt aufnehmen und Zeit und Ort zusammen ausmachen.
Dann nochmal auch herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Vielen Dank, Roger. Vielen Dank, Dennis, fürs Losen. Da würde ich vielleicht nochmal ganz kurz den Rico fragen, der schon seine Bambini, wie jetzt der Roger sagte, beim SV Waldhof spielt. Hattest du schon mal Angebote von anderen Vereinen? Und wenn ja, was hat dich dazu bewogen, beim Waldhof zu bleiben?
Ja, also in der Jugend, so in der C- und D-Jugend waren schon, also Hoffenheim war auch immer wieder da und auch Mainz oder Frankfurt, KSC, aber nee, also ja, ich bin halt in den Waldhof reingeboren und da vor der C-Jugend wollte ich eh nicht wechseln und ab der C-Jugend, in der C-Jugend haben wir auch Regionalliga gespielt in meinem Jahrgang, haben die Klasse gehalten und ab dann, ja, war es eh mein Traum, dann für den Waldhof zu spielen und mit dem Kubilay, Illy, also langjährige Kameraden auch. Und ab der C-Jugend waren es auch sehr viele Leute, wo man jetzt bis zur A-Jugend eigentlich immer wieder, also die gleiche Mannschaft, so der Stamm, waren sehr viele Leute, wo ich jetzt halt immer noch Kontakt habe und wo jetzt auch über 4-5 Jahre mit mir gespielt haben. War eine sehr, sehr geile Zeit und ja, da wollte ich nicht weg.
Das freut uns natürlich sehr. Und dann wäre noch meine letzte Frage vielleicht an dich. Du spielst ja jetzt bei dem Hallturnier mit im Kader der Ersten. Wie sieht's aus? Also hast du Ambitionen, auch noch in die erste Mannschaft zu kommen?
Ja, also man träumt ja immer, also ich träume davon, für die erste Mannschaft zu spielen, weil ja, ich stehe halt in der Ostkurve bei jedem Spiel oder auch auswärts. Aber ja, ich mache mir jetzt keinen Druck oder so, sondern ich genieße es, dass ich jetzt dabei sein darf, dank meinem Trainer, der mich hochschickt. Und ja, und werd diese zwei Turniere genießen über die 3 Tage und dann ja, werden wir die Rückrunde mit der U23 angehen und dann ja, mal schauen.
Okay, dann wünsche ich mir viel Erfolg.
Danke.
Dennis, du wirst wahrscheinlich nicht in der Halle spielen, ne? Mit deiner Verletzung.
Ja, ja, letztes Jahr habe ich ja noch mit Kiffertal gezaubert in der Halle. Nee, also ich werde nicht spielen. Wie gesagt, der Peter hat ja gesagt, dass wir mit der U23 nicht antreten und ja, wir gucken uns das lieber an von außen, was unsere Spieler da absolvieren. Auch der Rico, den haben wir ganz arg im Auge. Und ja.
Von der Bande kann man auch gemütlicher Gummibärchen essen als während dem Spiel, oder?
Ja, erstens kann man Gummibärchen essen, dann kann man Bierchen trinken und dann kann man noch besser kann man pöbeln. Und das kann ich gut.
So, dann sind wir auch schon fast am Ende der Sendung. Dann würde ich vielleicht mit dem Peter anfangen und noch eine Saisonprognose irgendwie für die zweite Mannschaft mal erfragen. Was denkst du, wo landet ihr am Ende? Ihr steht quasi auf dem geteilten ersten Platz jetzt zur Winterpause?
Wenn ich das also wir sind 3 Punkte hinter Wieblinge, haben aber ein Spiel weniger. Ich gehe davon aus, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir gut in die Rückrunde starten. Da haben wir natürlich gleich den Brocken mit Bammental. Die sind punktgleich mit uns. Da kommt es darauf an, wie man in das Spiel reinkommt, wie man das Spiel gestaltet. Und ich gehe davon aus, dass die Rückrunde auch wesentlich schwieriger zu spielen wird für uns, wie es in der Vorrunde war. Weil in der Vorrunde hat uns, wenn man ehrlich ist, keiner auf dem Schirm gehabt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gemerkt haben, da passiert doch was. Und wird die ein oder andere Mannschaft mit Sicherheit auch anders gegen uns in der Rückrunde agieren. Ich sag mal so, wenn wir uns da oben so lange wie möglich halten können und die Top-Favoriten noch so lange wie möglich ärgern können, dann wäre ich extrem stolz auf die Jungs. Bin ich jetzt schon, aber dann sage ich, dann ist alles möglich. Platz unter der ersten 5 wäre natürlich ein Traum.
Ja, wenn es kurz ist.
Ganz kurz, Dennis, deine Prognose für die erste Mannschaft.
Ich hoffe, dass die jetzt erstmal demnächst einen neuen Trainer vorstellen können. Was ich halt auch schade finde, dass der Micha Fink nicht da weitermachen kann, weil unser Bezug auch zu ihm eigentlich sehr groß war. Wir haben sehr viel mit ihm reden können, was die Spiele angeht. Ja, Traum, klar, nochmal in Relegation zu kommen. Aber ob es dieses Jahr machbar ist, weiß ich nicht. Ich hoffe dran, ich glaube dran und ja.
Das ist ein super Schlusswort, würde ich sagen. Irgendwie dann will ich noch darauf hinweisen, ihr könnt zum Sparkassencup am Freitag und am Samstag irgendwie gehen. Da könnt ihr dann den Rico zaubern sehen.
Und uns pöbeln.
Das Ganze findet am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag ab 14 Uhr statt in Catch. Ah, du bist Catcher, ne? Du bist vor der Haustür, ne? Du bist kein Catcher.
Oh, jetzt bin ich... Wir revidieren das Chance, mir jetzt hier doch nicht so gut gefallen, wie ich gesagt habe.
Ich nehme alles zurück. Ich habe. Entschuldigung. Aber von der Rheinau nach Catch ist nicht so weit, oder?
Ja, aber ich bin Viernheimer. Ah,
okay. Also, hast du vorhin gesagt. Irgendwie. Das erste Testspiel von der ersten Mannschaft findet am 11.01. statt. Wie gesagt, die zweite Mannschaft startet Ende Februar wieder, habt ihr gehört. Irgendwie. Uns hört ihr auch erst im Februar wieder, nämlich am 7.02., wie immer der erste Mittwoch im Februar. Uns hat Spaß gemacht, euch vielleicht auch, irgendwie, ja. Außer am Ende. Irgendwie.
War ein toller Abend, bis auf die letzten Sätze. War's gut.
Am Mikrofon waren neben dem Dennis und dem Peter heute der Carlo, der Ralf, der Nennert, der Paul
und der Ivo.
Und wie gesagt, wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächte Hand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet. Spendet sie nur noch das Geld, damit euer Event auf die Gewinnversprechen hält. Echte Emotionen, die werden ausgesperrt, weil teure Businesslogen eure Kunden besser nähern. Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadionverbote, wohin das Auge blickt.
Die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gegen das spiel ich aus der Hand.
In guten wie in schlechten Zeiten stehen wir zu dir. Wenn andere längst pfeifen, wird hier noch applaudieren. Wir bringen euch die Stimmung, die Freude und das Geld. Und in Erdbeben zeigt, was ihr davon hält.
This is a Radio.
SV Waldheim-Mannhof, nee, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.